Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Mein Name ist Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ebenso sehr freue ich mich auch auf meinen heutigen Gast. Es ist eine Person mit einem ganz besonderen Namen, darüber werden wir auf jeden Fall reden, und mit einer ganz langen und besonderen Karriere. Und ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Willkommen in meinem Berlin-Kultur-Podcast, liebe Raxan.
Ja, hallo, das freut mich.
Dann fangen wir doch gleich mal direkt bei deinem Namen an. Raxan ist ein sehr außergewöhnlicher Name. Was bedeutet der denn?
Raxan bedeutet tatsächlich das, was tanzt. Wobei die Bedeutung meines Namens mir auch erst vor ein paar Jahren eröffnet wurde von einem ganz wundervollen, sehr inspirierten und herrlich bekifften Musikethnologen, der mich heimsucht im wahrsten Sinne des Wortes, Einlass wollte, der mich an den Küchentisch schubste, auf mir rumhaute und sagte, hier ist die Eins. Und damit meinte er einen Rhythmus aus der Sufi-Kultur, der da heißt, das, was tanzt, und ein 18 irgendwas, 18 Neuntel oder sowas. Es ist grauenhaft. Also man kommt nicht durch und ich habe die Eins auch nicht gefunden. Aber die Bedeutung dessen ist sehr schön. Die Wahl ist länger. Soll ich die ganze Geschichte erzählen? Dann sind wir morgen... Nee, okay. Genau. Ich bin ja nun Bauchtänzerin. Orientalische Tänzerin. Ewig lange. Und als ich in den 80ern dann so die ersten Auftritte hatte, bin ich nach Hamburg gefahren von Berlin, wurde engagiert von einer libanesischen Band. Die wollten mich nun zweimal auftreten lassen. Bin ich dort angekommen, hatte von Tuten und Blasen und auch vom Tanzen und vor allen Dingen nicht zum improvisierten Tanzen, zu arabischer Live-Musik, also doch, fürchterlich. Ich hatte schreckliche Angst, zwei geliehene Kostüme, ja, und noch keinen Namen. Der war nötig, weil ich heiße nämlich eigentlich Anja Maria Smit und bin friesischen Geblüts. Das sah man nicht. Ja, und die Jungs wollten einen arabischen, exotischen Namen, also arabisch, schön was mit A, oder etwas im Sinne von Fifi, Mimi, Shishi, Shushu, also es war gerade so modern, so Nachtclub. Namen, ne? Dachte ich, nee, mache ich nicht. Habe draußen meinen 8-Tonner LKW stehen, mit dem ich gekommen war, also nichts mit Mimi. Und ich dachte, bin ich Gypsy, heiße ich Raxan, Raxana. Ja, Roxana sogar, glaube ich. Roxana, habe ich gesagt. Und das ging gar nicht. Und nach langem Hin und Her und dem Ziehen von Namen aus der Tabla kam dabei ein Raxana heraus. Lange Rede, kurzer Sinn, der Auftritt war desaströs. Ich bin schamerfüllt nach Hause gefahren, aber Raxana habe ich behalten. Rax in dem Sinne Tanz auf Arabisch. Das ist das arabische Wort für Tanz. Also irgendwie auch Tänzerin genannt, Raxana. Daraufhin folgten viele, viele, viele Künstlerdienstauftritte in wunderschönen Gartenlauben auf irgendwelchen Kegelpartys und wo man sich so durchfräst. Und als dann mehrfach hintereinander ich angesagt wurde als Rexona aus Kairo, habe ich kurzerhand das A gekappt. Und daraus wurde Raxan. Raxan hat mich dann wirklich 30 Jahre begleitet, bis eben dieser wunderbare Mensch kam und mir eine tiefere Bedeutung eröffnete.
Die aber auf jeden Fall ja auf den Wortstamm Tanz, wie ich es jetzt richtig verstanden habe, ja zurückzuführen ist. Die, die tanzt, und dieser Rhythmus.
Genau.
Richtig? Sehr spannend. Aber damit hast du ja nicht angefangen. Also du hast gesagt, du bist mit einem 8-Tonner, was ich übrigens auch sehr faszinierend finde, weil ich Autofahren in Städten sowieso immer sehr bedrohlich finde. Damit hast du ja nicht angefangen, da hattest du ja schon ein Stück Karriere hinter dir. Ich würde gerne nochmal ganz zurückgehen. Also du kommst ja nicht ursprünglich vom orientalischen Tanz, von dem du jetzt gerade schon erzählt hast, und aus der Improvisation, sondern du hast ja ganz woanders angefangen. Vielleicht magst du darüber mal so ein bisschen Einblick bieten, als du noch nicht Raxan hießt.
Als ich noch nicht Raxan hieß, sondern Klein Anja war, habe ich mit meinen Eltern im Hamburger Alstertal gewohnt. Meine Eltern, mein Vater beim Fernsehen und früher Seefahrer zu hoher See, Kapitän. Meine Mutter beim Hagenbecks Tierpark und Organisatorin tatsächlich vom Zirkus Hagenbeck auch. haben mich so in einem eher multikulturellen Sinne erzogen. Das war in den 60er Jahren sehr ungewöhnlich. Was dazu passte und auch nicht leicht war für mich als Kind, war, dass ich sehr exotisch ausgesehen habe. Wie meine mecklenburg-vorpommersche Oma und das friesische Erbe so sich in schwarzen Haaren und Mandelaugen und hohen Wangenknochen niederschlagen konnte, war nicht so richtig nachzuvollziehen. Aber es hatte mich so gestaltet. Und ich habe in den 60ern, da war ich im Kleinen und Schulhof, also ziemlich viel Text gekriegt, ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht so richtig dazugehöre. Meine beste Freundin war Inderin, der ging es genauso. Und wir waren die beiden einzigen, in Klammern, Leute mit gedachten oder tatsächlichen Migrationshintergrund in dieser Hamburger Schule. Was ich immer getan habe deswegen, war ein Zuhause suchen in einer Kultur. Mhm. Und als deutsches Mädchen ging das irgendwie nicht in Deutschland. Ich war mit 17 ein sehr bunter Vogel und sah aus wie sämtliche Folkloregruppen vor Wertheim in einer Person. Wirklich so. Auf dem Kopf war Henna, um die Augen war Kajal, 6 Röcke übereinander aus verschiedenen Ursprungsländern. Ja, ich war da nicht ganz alleine, das war in den 70ern so. Aber ich hatte kein richtiges Zuhause so. Und als ich dann mit 19 angefangen habe, Sozialpädagogik zu studieren, ich habe es versucht und es hat nicht geklappt. Und ich dann einen Berliner jungen Mann kennenlernte, der draußen vor der Tür einen weißen LKW parkte, in dem Club, wo ich gekellnert habe. Und der mich eingeladen hat und ich gesagt habe, mit, ich breche alles ab, ich fahre einfach mit. Und nach Berlin kam, war ich schon so ein Stückchen näher, so einer gewissen Heimat, die dann auf Rädern und auf Reisen stattfand. Und durch dieses Reisen habe ich viel kennenlernen dürfen. Ich war in Osteuropa unterwegs, du lieber Gott nun. Und ich war in Griechenland lange. Und ich habe mit diesem Mann, der Vater meines Sohnes ist, zusammen mit einer italienisch-deutschen Stunt-Show auf Zypern gearbeitet. Mhm. Das war so meine erste wirkliche, tatsächliche Bühnen- oder Performance-Erfahrung. 2 Jahre lang durch Bretterwände fahren und von Autos fallen und mich anzünden und dafür unglaublichen Applaus bekommen, wenn ich meinen Helm abgenommen habe vor dem klatschenden, tobenden Publikum und nach Diesel stinkend. Und in dieser Zeit auf Zypern habe ich die orientalische Musik kennengelernt. Abends in der Bouzoukia beim Tanzen oder auch in langen, usoträchtigen Abenden im Fahrerhaus von meinem LKW in Begleitung eines sehr süßen Pressesprechers, der so ein bisschen verliebt war in mich und das wusste ich nicht. Aber der saß damals so mit seiner Mini-Pli und seinem Schlaghöschen und seiner Damenhandtasche, Neophytus heißend, neben mir. Und da er selber mal irgendwie als ganz, irgendwie hatte er mal so eine Art Praktikum in Syrien gemacht und hatte Heimweh. Und dann hat er mir die Sende eingestellt und wir haben Um Kulzum gehört und übers Meer geguckt. Und da begann eine Liebe zu einer Kultur, mit der ich mich dann nahezu den Rest meines Lebens beschäftigen sollte.
Aber jetzt habe ich noch, nur damit ich nichts vergesse, nichts durcheinander bringe, habe ich noch die Stichworte Varieté und Neuer Zirkus stehen. War das dann noch etwas, was dazwischen passiert oder davor passiert oder passierte da auch ganz viel parallel?
Es fing da tatsächlich an, also da fing meine Neugier an. Oder meine Leidenschaft war geweckt. Ich habe immer sehr gerne getanzt und ich habe dieses Tanzen damals nachts in der Bouzoukia, nachts, wenn die Familien so zusammenkamen, wenn die Band spielte, Männer mit schlecht sitzenden Anzügen auf quiekenden Instrumenten. Und irgendwann abends kam, meist mitten in der Nacht, kam so ein Rhythmus und der shiftete er eben. Und dann standen die Frauen auf und begannen, ihre Hüften zu bewegen und auf eine sehr eigene Art selbstbewusst und lustig zu sein miteinander. Und die Männer saßen immer so genießend, zuschauend, aber auch so ein bisschen fürchtend so daneben. Es war ein weiblicher Freiraum. Mhm. Und es gehörte dazu, mitzumachen. Und wer wie ich dann gerne mitmachte, wurde wirklich herzlichst empfangen. Und das habe ich sehr genossen. Das hatte mit meinem Leben noch nichts zu tun, außer dass ich dachte, das ist was sehr, sehr Schönes. Mhm. Ich dachte nicht, dass ich das in Deutschland finden würde. Tatsächlich, als ich dann entschlossen habe, mich von dieser Stuntshow wieder zu entfernen, weil ich dachte, ja, irgendwann hauen wir uns wirklich mal eine Delle, die nicht wieder zuwächst, hat mich der Manager damals, der griechische Manager, also ich nehme, so ein Fuchs, also so ein, wie man sich, kann man sich so vorstellen, so ein, wer managt eine Stuntshow in Griechenland? So einer. Mhm. Ja, Aristoteles Georgiadis. Und Ihmchen lud mich am Tag vor meiner Abfahrt in Thessaloniki, waren wir da, in einen Nachtclub ein. Nur mich. So, ich hätte schon wachsam werden können, aber dachte, ja, also wenn der meint. Und dann war ich mit dem da, versank in so puffigen, großen, roten Sesseln. Und er bestellte mir Whisky-Cola, so wie die ganzen anderen Anwesenden, hauptsächlich Männer oder sehr geschminkten Damen. Und dann irgendwann kam so ta-ta-ta-ta, also so arabische Musik irgendwie. Und dann klopfte er wieder auf mir rum, so wie damals schon. Ne? Also ich werde immer geklopft irgendwie. So, jetzt kommt sie. Ja, jetzt kommt sie. Jetzt, real dancer, dancer, belly dancer. Und diese Frau, die sich dann durch die Sitzreihen schob, mit unförmiger Figur und schrecklichem grün-gelben Kostüm, viel Haut und wenig Freude, da habe ich dann irgendwie, weiß nicht, viel Geld in den BH gestopft, das ich von ihm bekam. Und dann, als sie dann verschwand und ich sehr irritiert war, ob dieser Vorstellung, was das mit mir zu tun haben sollte, guckte er mich an und sagte, du hast doch so ein Tanztalent, bleib doch einfach hier und ich manage dich. Mhm. Und ich erinnere mich an eine in seine Richtung umgestoßene Whisky-Cola und ein entrüstetes Gehen. Ich habe dann 2-3 Jahre später in Berlin, so im Rund von Freunden, ja, klar, wenn man im LKW wohnt, in so einem bunten Zirkuswagen, dann ist auch die Nähe zu diesem Genre nicht fern. Also ich hatte einfach viele Freunde, die so auf unterwegs waren, auf Festivals und die Feuerspucker waren oder sonst irgendwie artistische Künstler hatten und ausgeführt haben und die sagten, ich soll doch mal kommen und da ist das Gauklerfest in Berlin und das war auf der Straße, so vor dem Interconti noch, organisiert vom Salome und dort hörte ich dann, mein Sohn war gerade geboren, er war 6 Wochen alt, hörte ich Zimbeln, also so ein, das sind so kleine Schlaginstrumente, mhm, die man mit den Fingern spielt und bin diesem Klang gefolgt. Und sehe auf einer dieser kleinen Bühnen, die die aufgebaut haben, eine Frau, war nicht groß, sie war, hatte so eine wunderschöne, sehr weibliche, feminine Figur, lange schwarze Haare. Und die drehte sich unaufhörlich, also so wie ich das in Erinnerung hatte, drehte die sich, versprühte unglaubliche Freude und sehr viel Paillettenglanz in Pink und Lila und Blautönen. Ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk zu einer Musik, die mir ganz vertraut war. Und das, was sie da machte, ich konnte mich sofort damit identifizieren. Ich habe eigentlich mich tanzen sehen. Manchmal kann das ja so sein. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass diese Vorstellung nicht einmalig war, sondern in der nächsten Woche nahezu täglich 3-mal passierte immer dasselbe. Mhm. Es war immer diese Frau, es war immer dieses Kostüm, es war immer diese Musik und sie hat immer dasselbe gemacht. Aber jedes Mal traf es mich an einem anderen Nerv, es war immer frisch, es war wunderschön. Und ich habe mich getraut, sie anzusprechen. Und tatsächlich hat sie dann in Berlin im Herbst ein Studio aufgemacht und hat mich kontaktiert über 7 Ecken. Mhm. Und dann war ich da und dann habe ich orientalischen Tanz gelernt als Vollzeitbeschäftigung von da an.
Dann muss ich noch mal kurz einhaken. Du hast gesagt Salome. Kannst du das noch mal ganz kurz ausführen, dass ich es auch zeitlich einordnen kann, dieses Festival, was da organisiert wurde?
Das Gauklerfest in Berlin. Mhm. Also so, das war der Titel. Und der Salome, Gott, ich weiß nicht, wann die das erste Mal auf Tournee gegangen sind. Das war ein Varieté-Theater-Zelt, ja, also so eine Art Spiegel, also wie gesagt, es war ein Bau, aber der war flexibel, der wurde immer wieder aufgebaut im Rund, mit orientalischem Ambiente und auch so ein bisschen so von der Optik her war das Ganze orientalisch und war auch die Vorstellung besetzt, sage ich mal, von allen möglichen Fantasien aus Tausend einer Nacht. Und da war ein Fakir und die Artisten hatten orientalische Kostüme und es gab fantasievolle Bilder und ich glaube, dass Harry Obens in gewisser Weise damals inspiriert war vom Gauklerplatz in Marrakesch, der auch also eine ganz alte Story hat. Ja, so, aber es war eine, das war das Fleisch-Show gewordene Märchen aus Tausend einer Nacht. Mhm. Und meine Lehrerin, Feroz hieß sie, eine Amerikanerin, damals schon 15 Jahre auch dabei, war zu einer unglaublichen Attraktion geworden, weil niemand diesen Tanz kannte und sie war virtuos und hat unglaublich viele Fans hinterlassen. Wirklich. Also ich glaube, dass Feroz eine der Frauen ist, Künstlerin ist, die diesen Bellydance-Boom der Mitte der 80er Jahre so also sich so aufbäumte wie eine Welle und ganz, ganz, ganz viele Frauen aufgesprungen sind, tatsächlich mitgetragen hat. Mhm. Und ich hatte großes Glück, dass ich auf sie gestoßen bin, weil sie nicht nur eine sehr, sehr tolle, umfassende, auch kritische Lehrerin war, sondern mich auch sehr gestützt hat. Also Mentorin ist immer so ein großes Wort, ne? Aber sie hat mich, ich hatte kein Geld, ich war alleinerziehend, ich hatte da mein LKW vor der Tür in der Schmelianstraße in Schöneberg damals und ich habe das Studio geputzt und durfte dafür dann sämtliche Kurse besuchen.
Okay, das heißt, wenn du von Varieté und Neuem Zirkus sprichst, hat das schon immer diesen orientalischen Touch?
Nö.
Nee. Also du hast auch klassischen neuen Zirkus gemacht? Oder?
Es ist wirklich chronologisch zu sehen. Also als ich eingestiegen bin, gab es die Bauchtanzwelle. Mhm. Ich war sehr früh dabei. Was wir damals gemacht haben, war diesen Tanz in Ägypten zu verorten. Also ich hatte zwar eine amerikanische Lehrerin, aber wollten alle sehr authentisch sein. Und Ägypten ist so ein Land, also auch wieder eine lange, lange Geschichte, ne? Wo das so herkommt und wie sich was entwickelt hat. Aber der Showtanz, den die Ägypter Rakshaki nennen, im Gegensatz zum Raksbeledi, der Tanz des Volkes und Folklore bedeutet in vielen Ausprägungen, ist eine Variante, die im Westen erfunden wurde. Ja, wir gucken ganz kurz in den Orientalismus und in den Art Nouveau und überhaupt Anfang letzten Jahrhunderts und Weltausstellung Chicago und gucken wieder zurück. Und die Ägypter, die haben in Mitte des letzten Jahrhunderts letztendlich für die Nachtclubs dort und für den ägyptischen Film, der damals geboomt hat, eine verfeinerte Show-Variante des Social Dance Arabi, so entwickelt, der auch in westlichen Unterhaltungsformen, also auch bei uns einfach so sehr exotisch, sehr erotisch, viel Haut, viel Glitzer, aber schöne verfeinerte Bewegungen sehr attraktiv gemacht haben. Und als wir diesem Tanz begegnet sind, ging es erstmal darum, also es ging um den ägyptischen Showtanz, in zweiter Linie dann um das Kennenlernen der Tanztradition, der Folklore. Ja, und auftreten bedeutete entweder schon auf reinen Shows der orientalischen Tanzszene im Studio oder, wenn Geld verdient werden wollte damit, natürlich dann in Restaurants erstmal oder also in ägyptisch oder türkisch geführten Restaurants. Ich war oft in einem persischen Restaurant in der Potsdamer Straße, auf Hochzeiten, auf Festen und oder auch Galas, Firmengalas. Aber es war ganz klar diese Show-Variante. Mhm. Und die passte, weil ich so ein Mensch war und Feroz auch durch ihre Salome-Vergangenheit, war für mich klar, ich würde gerne damit in den Zirkus gehen. Eigentlich habe ich gedacht, ich fahre meinen LKW dann auf irgendeinen Marktplatz und werde zur Esmeralda. Das ist so ziemlich das, was ich nie gemacht habe. Aber dazu ist es nie gekommen. Vielleicht muss ich das echt mal irgendwann nochmal erfüllen. Aber ich sollte Geld verdienen und Firouz hat mich nach diesem desaströsen, namensgebenden Auftritt übrigens in Hamburg nicht von sich gestoßen, sondern hat mir einen Job in der Schweiz verschafft, den sie eigentlich hätte tanzen sollen, in einem Zirkus, der nannte sich dann Zirkus Oriental in Luzern. Und der Chef war ein Großraum-Fakir, würde ich ihn nennen, also ein verrückter Doppelskorpion mit auch depressiven Anfällen, aber großen Visionen. Und er hat den gesamten Salome-Bühnenaufbau in sein Zelt gestopft und brauchte um die bunten Artistenleute herum dann noch eine Buchtänzerin. Die Raxau. So. Genau, und darüber bin ich wirklich in die Zirkuswelt eingetreten. Also dieses 6 Wochen, 7 Wochen Winterzirkus von morgens bis abends und mit dem kleinen Kind und den tollen Kollegen und meinen 4 Bewegungen, die ich konnte, aber der großen Begeisterung, das war so der Samen, das hat aufgehen lassen in dieser Welt. Als ich nach Berlin zurückkam, dann war ich nicht nur sehr heimwehkrank geblieben, sondern hatte auch wirklich eine Idee, was ich machen möchte, wo ich das machen möchte, aber auch wie. Nämlich im Sinne der ägyptischen Tänzerinnen, die großartige Entertainerinnen waren und sind, sehr selbstbestimmt arbeiten, also in dem Bereich, wo sie dann selbstbestimmen können. Und ich wollte so ein Main Act sein, weil die Gefahr blieb, dass ich eine exotische Pflanze werde, die so lange, wo sie hübsch und jung ist, wahrscheinlich dann Elefantendressuren begleitet oder immer das Schwert dem Schwertschlucker reicht und wieder abwischt von der Spucke, die da hängen bleibt. Ja, die einfach die weibliche Deko. Und so habe ich diesen Tanz auch damals nicht empfunden. Also ich habe so viel da reingesetzt, ich habe mich darin sehr, sehr, sehr gesehen, hatte aber immer so eine kleine Warnlampe im Hintergrund, die gesagt, pass auf, dass du nicht mit diesem Tanz nur ein erotischer Knallbonbon bist.
Das klingt für mich nämlich auch so ein bisschen so, als ob diese traditionelle Vorstellung von Bauchtanz oder von orientalischem Tanz, letztlich auch von der Frau in der orientalischen Welt, genau das nämlich ist, ne? Dass man, dass die wenig selbstbestimmt sind, sondern dass die schmückendes Beiwerk sind, dass die sich hübsch bewegen können. Aber die moderne Interpretation davon wäre ja im Grunde daraus auszubrechen. Kann man das so, könnte man schon,
ja.
So?
Ja, also für dieses Ausbrechen, was ich ja nun seit 20 Jahren versuche, oder auch länger, also braucht es aber auch eine Entwicklung des Verstehens. Und als ich angefangen habe in den 80ern, da meinte ich wirklich erstmal diese Form lernen zu müssen, also die mir nahegebracht wurde als orientalischer Tanz. Und das war eben diese Glamour-Version. Eine andere gab es eigentlich nicht. Es gab so das persönliche Interesse an Weiterführen, sondern sich wirklich mit der Kultur, mit der Musik, vor allen Dingen mit der Folklore der Menschen auseinandersetzt. Aber ich weiß noch, dass eine Kollegin mal meinte, ja, das wäre so die Zweitnummer. Mhm. Ne? Also es gab den großen Sharky-Auftritt im Kostüm und dafür musste man auch nach Ägypten und von einer bestimmten Designerin dann das Kostüm entwerfen lassen und man brauchte unbedingt eine Auftrittschoreografie von einem möglichst ägyptischen Lehrer und so. Und was daran jetzt authentisch oder mit dem eigenen Kunstausüben zu tun hat oder so, das ist, ja, das waren Fragen, die kamen später und wurden vielleicht von einigen nie gestellt. Ne? Im Zirkus angekommen, war ich ganz froh, dass ich so diesen ersten Auftrittserfahrungen auch in dem arabischen oder türkischen Kontext da entfliehen konnte. Weil da war ich sehr schnell, habe ich sehr schnell gemerkt, dass mein weibliches Selbstverständnis, was also wirklich ja auch im Unterrichtssaal total genährt wurde, also da waren wir dann Frauen und haben uns getanzt und das Becken gefeiert auch und ja, also das hatte eine große Kraft, das klingt naiv, naiv ist auch mal schön, aber für viele Frauen tatsächlich hochnährend und wichtig, in der Zeit, dass ich schon sehr, sehr schockiert oder verwirrt war, wenn ich dann wirklich Kontakt hatte mit Leuten aus dem arabischen Kontextraum und ich für sie getanzt habe mit arabischer Live-Musik und die Musiker, die mich dann mochten, nett, gut, sie haben mich gemocht, ja, auch geschätzt, mir dann aber aufgrund dieser Wertschätzung nahegelegt haben, nicht mehr zu tanzen. Das war so double bind. Ich hätte das von mir gehen lassen, also ich hätte das auch nicht an mich rankommen lassen können, weil ich hätte genug Zuspruch gehabt, ich hätte auch Geld verdient, das wäre es nicht gewesen, aber ich habe das sehr empfunden, ich habe dann auch mit Musikern, ich habe auch mit arabischen Frauen dann aus dem Publikum gesprochen, immer wieder die Anwesenden und schon ein bisschen im eigenen Leib erfahren, dass ich mich da in eine Gratwanderung begebe, mit der ich gar nicht leben kann. Und da auch mit meiner, die erste Reise nach Ägypten, wo ich viel mit arabischen Frauen gesprochen habe, auch mit Tänzerinnen, werdenden Kollegen sozusagen, die alle nicht wirklich glücklich waren mit ihrem Beruf. Doch, die waren glücklich, die haben das sehr gerne gemacht, aber es gab dann plötzlich so im näheren Gespräch dann dieses: aber irgendwann mache ich das nicht mehr.
Kann man das also so vielleicht zusammenfassen, dass das, wenn im Kontext vom Proben oder vom Choreografieren oder vom Miteinanderarbeiten, dass das so eine Art weiblicher Schutzraum war, den es aber quasi nur in dieser Phase gab und in dem Moment, wo man damit rausging, man eigentlich in einem System arbeiten musste, was genau diesen Schutz gar nicht bot?
Exakt. Ja, also das ist sehr schön zusammengefasst. Wenn man da, wenn ich als aktive Künstlerin, Lehrerin in diesen Prozessen stecke, ist es nicht leicht, die zu erkennen überhaupt. Genau das ist es. Es wurde in diesen Tanzräumen, das ist, glaube ich, auch immer noch sehr so, ein Safe Place geschaffen, der basiert gut oder auch nicht gut auf einem nicht wirklich existierenden Orientgefüge. So. Also ne, da gibt es dicke Bücher darüber, die die westliche Sicht auf den Orient und wie diese entstanden ist und immer noch weiter wirkt. Ja, unser Verhältnis bestimmt und der orientalische Tanz, so wie er hier gelebt wird, hat wenig mit der tatsächlichen Kultur dieser Menschen zu tun und auch aber die Urfunktion des sozialen Miteinanders, des Nähren, des und Umfassen des Einzelnen in der Bewegung der Gemeinschaft, so, also jetzt sehr 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 abstrakt zu sehen, es ist wirklich Social Dance, gibt ja gerade den tanzenden Frauen in den arabischen, sage ich mal, ursprünglich Türkei, also in diesem ganzen Raum einen Schutzraum. Und der wird auch weitergetragen, partiell auf Feste. Und gerade in Ägypten wird sehr viel auch öffentlich getanzt, in diesen festlichen Rahmen. Aber das sind Erlaubnisrahmen. Und darüber hinaus, wenn es in die professionelle Tanzausübung geht, wenn eine Frau sagt, ich bin Tänzerin, ich lebe davon, dann stellt sich diese Frau, egal aus was für einem Hintergrund sie kommt, sozialem Hintergrund, inzwischen sind das nicht nur Leute, die aus Not heraus tanzen, sondern durchaus auch gebildete Frauen aus guten Familien, aber die stellen sich schon neben die gesamtgesellschaftliche Struktur. Und es ist so, dass sie dann an der Stelle dann auch gewinnen müssen, also die müssen dann auch Geld verdienen, Status erreichen, um anerkannt zu werden. Aber es ist ein sehr eigener Raum und der ist für, also sage ich mal, es ist kein linearer zu erreichender Beruf. Man sagt so, ich bin ein Mädchen, ich kann gut tanzen, ich liebe die Musik, bewege mich. Und dachte ich, ja, das steht dir offen, Tänzerin zu werden. Nein. Und so, und wenn Und wenn ich dann als westliche Frau gebucht werde von arabischen Leuten beispielsweise, um auf so einem Fest zu tanzen, dann werde ich auf der einen Seite sehr gemocht dafür, wenn ich den Kern, das Wesen, die Stimmung treffe, ja, wenn ich dem Ganzen Achtung erweise, dann werde ich auch gemocht und empfangen. Aber trotzdem muss ich wissen, dass ich eben auch eine Lücke fülle, die eventuell die anwesenden Frauen oder auch die nicht mehr anwesenden Frauen eben nicht betreten können. Und das ist sehr eigentümlich.
Na, weil das ja vor allem ein emanzipatorischer Zug ist, den du dir erlauben kannst.
Selbstverständlich, ne? Erlauben kann. Genau.
Den die Frauen aber nicht haben. Jetzt hast du dich ja auch aus diesem Kontext so ein bisschen gelöst und deinen Weg weiter geschrieben, zum einen, indem du wirklich ja was Eigenes, also diesem folkloristischen ägyptischen Tanz, noch jetzt zeitgenössische Interpretationen hinzufügst. Es ist schwierig, das formuliere ich so vorsichtig. Also das, meine Frage wäre jetzt, ist das sozusagen etwas westlich hinzugefügtes? Also ist dieses zeitgenössische eigentlich dann wirklich die westliche Sicht, die man da so mit rein, also bringt man die Emanzipation dann jetzt mit rein?
Ja, es hat was mit diesem langen Weg zu tun, also den ich selber gegangen bin. Vielleicht macht mich das zu einer authentischen Künstlerin erstmal. Authentisch nicht im Sinne von aus den Ursprungsländern stammend, sondern authentisch, weil ich die Entscheidung, den orientalischen Tanz, den ich jetzt sage, ich nenne orientalisch, da könnten wir auch noch eine Stunde drüber reden, ob der überhaupt so genannt werden sollte. Tatsächlich Bauchtanz sage ich ja schon nicht, ne? Auch aus vielen Gründen. Ich musste mir praktisch meine eigene Tradition basteln. Und um wirklich zu einem Kern zu kommen, ich bin eben so wahnsinnig viel aufgetreten im Zirkus 4 Jahre lang. Der Zirkus ist ein, so wie im klassischen Zirkus. Also ich zähle auch den Roncalli, wo ich auch ein Jahr war, auch zu einem klassischen Zirkus eher. Einfach weil sehr hierarchisch. Und auch patriarchisch. Und auch da war ich dann, ich war ein unbequemer Gast dort in der Manege, weil ich habe zwar meinen Job gemacht und ich war die Glamour-Schnecke und ich hatte schwarze Haare und ich sah gut aus mit dicker Schminke und ich war Entertainerin durch und durch. Und ich habe dieses Genre-Zirkus sehr geliebt. Vom Auf- bis zum Abbau, bis zum Zelt, bis zum Wohnwagen, bis zum Gasflaschenwechseln, ja. Und auch das einmal immer, dieses Business, wenn du was sagst, dann musst du das tun. Und wenn du mit 45 Grad Fieber am Trapez hängst, ne, also dann, so, es gibt schlimme Geschichten da, was man so tun muss, damit alle einen akzeptieren. Und ich bin akzeptiert worden. Manko war, ich bin Bauchtänzerin. Und im Zirkus wollten mir alle Krokodile verkaufen oder noch die Hula-Hoop-Nummer beibringen, sodass ich dann, wie war da das Nette? Wenn man mich mochte, dann hast du was Richtiges. Ne? So Bauchtanz ist ja schön, so, aber sagte ich, aber willst du nicht einfach, also wir gehen mal in den Reptilienzoo und dann hast du da wir bauen dir eine Nummer auf. Und sagte ich, brauche ich nicht. Ich tanze. Ich stelle mich da alleine hin. Und das war im Zirkus unglaublich schwer. Und ich glaube, wäre ich beim Zirkus wirklich geblieben, hätte ich irgendwie reich einheiraten müssen und das bedeutet entweder die Popcornmaschinen oder die Pferdenummer. Aber so ich alleinerziehend mit Kind, nein, und mein Sohn sollte in die Schule und dafür bin ich dann nach Berlin zurückgekommen und wusste nicht so wirklich, wie es weitergeht. Und ich hatte das große Glück, dass genau zu dem Zeitpunkt 1990, wo ich meine letzte Zirkustournee beendet habe, schon arbeiten mit einem Theaterclown, Frieda Nögge, und einer Abschlussklasse der Theater- und Zirkusschule Dimitri in der Schweiz, Versch in Versio. Dort hatte ich dann, das war schon, also mein letztes Zirkusengagement war schon eine Überschneidung auch mit theatralischer Arbeit. Ich habe auch Improvisation gelernt, Proben und so. Aber trotzdem war klar, also mein Sohn muss in die Schule und ich komme da nicht so weiter in dieser sehr konservativen Welt. Und ich hatte beim Roncalli eine Gruppe kennengelernt, junger Artisten, das sind viele so Straßenkünstler auch, und tolle Leute. Und die hatten ein kleines Unternehmen, das ist eine kleine Gruppe, die nannten sich Parody Paradise. Und die Parody Paradise-Leute hatten in der Saison, als ich beim Roncalli war, keinen Ort zum Spielen. Denen war der Tourneeplan für das Jahr zusammengebrochen. Und ich hatte einen Liebsten in Berlin, der hatte ein Zelt, aber kein Programm. Der Olle Schulz. Und ich habe die zusammengebracht, die haben sich unfassbar bekifft. Und als dann die Jungs wieder zu mir zum Roncalli zurückkamen, sagten, Deal, ja, wir packen unsere Koffer und wir gehen nach Berlin und wir spielen den ganzen Sommer bei Schulz im Zelt am Gleisdreieck. Und daraus wurde dann eine Dependance dieser Gruppe. Die Shows wurden sehr schnell Kult in Berlin. Also das war wirklich wunderschön zu sehen, wie die sich also den Ast gespielt haben, zwei Jahre lang. Und die waren sehr offen anderen Künstlern gegenüber. Und dadurch entstanden ganz viele Verbindungen. Und für diese Verbindungen, an denen ich dann zurückkehrend dann auch teilnehmen konnte. Ich habe meinen Wohnwagen dahingestellt, ich war Gast und Freundin und Familie. Und so entstand dann die Idee, ein Varieté zu gründen in Berlin. Es war gerade offen, ja, die Haagschen Höfe waren da, das waren also Autowerkstätten und sonst was. Und oben ein wahnsinnig toller, runtergekommener Ballsaal. Und das Chamäleon ist so geboren. Und ich gehöre zu diesen Anfangs-Chamäleon-Menschen. Und bin und war sehr befreundet mit diesen Menschen, die da eben das Chamäleon aus dem Boden gestampft haben. Habe unendlich viele Shows dort gespielt, noch mehr Mitternachtsshows bis morgens um 5. Ich habe meinen jetzigen Mann dort kennengelernt. Es ist sehr, sehr, sehr zu Hause gewesen. Und über diesen Sprung vom Tourneezirkus zum Varieté und dann auch Tournee-Varieté, und ich war auch in allen Häusern in Deutschland und Schweiz und überhaupt, aber ohne das Chamäleon als Sprungbrett, ohne diese neugierige, anarchistische Offenheit, die wir hatten, dieses Bedürfnis, sich auszutauschen, Artisten, die eben nicht nur auf Nummer sicher spielten, sondern gleich gesagt haben, der sagte, ich kann 8 Keulen, du kannst 4 Keulen und die kann Bauch tanzen. Was machen wir heute Nacht? Ja, so, also es war ganz offen und es war sehr freudig und es haben unglaublich viele, auch jetzt noch sehr unterwegs seiende Menschen dort ihr Zuhause gehabt, ihr künstlerisches Wohnzimmer. Und Sigi Garje kennst du ja auch zum Beispiel, das ist eine dieser Frauen, die ich da so inhaliert habe und sagte, wie auch die Barriere der Vernunft spielt da auch mit rein. Und bis heute existierende Verbindungen sind da geschaffen worden. Und nachher das Arbeiten dann über vielleicht 10 Jahre, wo ich nicht nur im Chamäleon war, sondern eben auch in anderen Häusern, da fällt mir das Schmidt ein, als in Hamburg, auch als zweites Wohnzimmer. Also auch da war ich viele, viele Jahre zu Gast und befreundet mit allen Betreibern und Leuten auf der Bühne. Und tatsächlich habe ich mich so als Bühnen- und Kleinkünstlerin gesehen. Ich war dem orientalischen Tanz, meiner Kunst, zutiefst verbunden, weil ich war allein auf der Bühne. Ich war Herrin, Dämin meiner Kunst. Ich habe die inszeniert. Ich hatte ganze Tableaus um meinen Tanz herum, also mit trommelnden Kollegen und tollen Ansagen und so zugeschneidert auf das Genre Varieté. Und ganz nah dran an diesem Ursprung der Zeremonienmeisterin. Weil so habe ich die Frauen, die guten Tänzerinnen in Ägypten waren sowas, die, egal ob großer Saal oder kleine Ecke, die kamen raus und stellten sich zur Verfügung. Die ließen niemanden und nichts an Energie durch ihre Finger. Die waren überall im Saal mit Bewegung oder Aufmerksamkeit und die Musik lief durch die durch. Und das Publikum brüllte. Und diesen Genuss, diesen Moment des komplett sich Verströmens und trotzdem alles unter Kontrolle haben, Das habe ich auf der Varieté-Bühne erlebt. Und diesen Tarab, später habe ich erst erfahren, was das heißt. Es gibt wirklich einen Begriff dafür, für diesen Zustand, wo alle miteinander in so einen Kollektivwahn eintreten. Und der braucht nicht viele Auslöser, der braucht nur diese hohe Konzentration. Weil ich bin immer gefragt, was machst du da eigentlich? Also ich stelle mich in die Mitte und wackel mit dem Hintern. Also mal rein technisch gesehen. Mhm. Ja, aber danach kamen die Trapezen, weil das war eine ganz andere Kategorie an Körperfähigkeit. Aber die Energie, die da gebündelt wurde, die war sehr besonders. Und es gab den Zeitpunkt dann durch dieses Herumfahren und in anderen Häusern und auch hochdotiert mit viel Geld arbeiten. Und da habe ich manchmal da auch den Background verloren oder auch diese Kraft wieder verloren, weil dann ging es plötzlich wieder, gerade wenn viel Geld im Spiel war und irgendwie viel Status, also Tigerpalast in Frankfurt, also solche Häuser, da sitzen dann wieder unten so reiche Geschäftsleute und die rauchen wieder ihre Zigarre und die kriegen diese Energie nicht ab, wenn die überhaupt entstehen kann und rauchen und blasen so den Rauch ins Gesicht, wenn man an denen vorbeikommt.
Und du bist quasi wieder ja, das Objekt männlicher Unterhaltungsfreuden.
Ja, das weibliche auch, aber eben so Unterhaltungsfreuden auf einer sehr niederschwelligen, reduzierten Art, die dann irgendwann nicht nur mich reduzierten, sondern irgendwie auch gleich die Kultur mit. Ja, oder auch das vielschichtige Denken, das ich immer hatte. Oder auch die alles, was dahinter steht. Also so, es war da, aber es wurde ja nicht erklärt. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass dieses Kostüm beispielsweise, ne, dieser wunderschöne, persönliche, fantastisch gefärbte, strahlende, unglaublich wahnsinnig tolle Schatzkisten-Bikini, letztendlich immer nur halb angezogen war und ich eigentlich dagegen angespielt habe. Es war mir sehr lange Zeit nicht bewusst. Ich hatte ewig eine wunderbare Kostümbildnerin, die an ihrem Theater kam, auch aus der Artistik. Und da war ich so um die 40 und habe meine Tochter gekriegt. Ich hatte auch schon so andere Bewegungsideen und wollte auch noch eine andere Schicht, also noch eine andere theatralische Tiefe so erwerben und in diesen Glitzerkostümen, da ging es eigentlich letztendlich doch immer darum, wie ich jetzt meine so schlaffer werdenden Brüste so mit 40 so nach oben geschraubt bekomme, dass die immer noch aussehen wie mit 25. So, also es wurde so um mich herum, es wurde immer so ein eingeschnürter und so ein bisschen festgezogener. Und dann sprach diese Frau die goldenen Worte aus, der Chirurg oder ich. Und mit einem Schlag war mir klar, niemals Chirurg, aber auch Kostüm nicht. Und eigentlich ist das auch alles Pille-Palle, jetzt geht es mal um die Wurst, jetzt geht es so langsam darum, warum ich mit 25, als ich das anfing, gedacht habe, damit werde ich alt. Weil ich fest davon überzeugt war, dass dieser Tanz Reife braucht. Und reif wird man nun leider nicht einfach so von heute auf morgen und bleibt ansonsten glatt und prall, sondern das hat was mit wirklich innerem und äußerem älter und reifer werden zu tun. Das macht die Kunst aus. Und auch das ist im orientalischem Tanz eigentlich möglich, wenn man an den Kern zurückgeht und auch an das Kernversprechen, auch damals in den 80ern gesagt wurde, der Tanz nährt, der Tanz heilt, der Tanz nimmt alle in den Arm, egal ob sie alt oder jung oder groß oder klein oder dick oder dünn sind. Es war diese Showbusiness-Attitüde, die gleich als nächster Schritt kam, die dieses erste Versprechen so diffamiert hat. Und ich bin Lehrerin geworden und im Lehrerinnenwerden hat es nicht lange gedauert, bis ich mir, glaube ich, dann endlich die richtigen Fragen gestellt habe. Und damit sind wir bei den zeitgenössischen Ansätzen, weil ich in der Tradition dieses Tanzes, also in der Folklore oder auch in Heilritualen durchaus, viel Inspiration und Hilfe gefunden habe, Denkansätze, Beobachtungen, sich lohnen, weiterzudenken, um eine Tiefe zu Ende zu denken. Aber es gab eben auch in anderen Betrachtungsmethoden von Tanz ganz viele Erklärungsweisen. Ob das jetzt der moderne Tanz ist mit seinen vielfältigen Erscheinungsformen, also ich denke, ob es die Zeitgenossen sind, der New Dance, auch im Tanztheater, das bedeutet für mich nicht so sehr, dass ich jetzt denke, ich bin nur Künstlerin, wenn ich den Westen und seine Sichtweise übertrage, sondern ich versuche mit Erklärungsmethoden, die es schon gibt, in ein Feld einzudrängen, das in Wahrheit nicht so richtig erklärt wurde, weil es gar nicht so richtig eine Basis hat, weil schon in den Ursprungsländern nicht so viel kommt an der Stelle. Wenn man bedenkt, dass die große Tiefe dieser Kunstform Tanz in den Ursprungsländern gar nicht niedergeschrieben wurde, kaum überliefert, das sind die in der Folklore, das wird dann so weitergegeben, das ist ein Kanon. Aber Poesie und Musik hat einen völlig anderen Stellenwert. Und der Tanz ist immer irgendwas, so ein Beiwerk oder sehr geliebt, aber nicht geachtet. Oder wenn es dann einen orientalischen Tanz oder Showtanz gibt, dann gibt es da so wenig, was so richtig Fundament hat oder warum eine Bewegung wie im Körper nachhalt. Diese ganzen Dinge, die müssen sich KünstlerInnen hier in dieser Welt so selber zusammenklauben.
Ich frage mich jetzt gerade, ob das auch der Unterschied ist im Grunde zwischen U und E, was wir ja in Deutschland so sehr lieben, diese vielleicht aus irgendeiner Tradition herauskommende Unterhaltungskunst, die eben keinen intellektuellen, würde ich jetzt mal sagen, Background hat und zwar auch nach bestimmten Regeln, aber nach relativ schlichten vielleicht Regeln funktioniert und dem Intellektuellen, dieser echten, der ernsthaften Kunst, die eben auf so einem ganz krassen, zum Teil eben auch so infiltrierten, würde ich fast sagen, theoretischen Boden ruht. Mhm. So, wenn man das dann im Grunde so anfängt, miteinander zu vermischen, jetzt hängt damit, das schließen sich so viele Fragen auf einmal an, vielleicht.
Ich versuch's mal, ja. Also ich versuche auch zu antworten.
Also ich finde total interessant, nämlich auch, wenn ich nämlich noch dann da bin, dass ich gleich mich auch frage, wie viel und auch seit wann das so in der Welt ist mit dieser kulturellen Aneignung, also diesem Begriff von kultureller Aneignung, dass man im Grunde, dass du als westliche Frau, die vielleicht ein wenig orientalisch aussah und deshalb überhaupt auch die Chance hatte, vielleicht da erstmal überhaupt am Anfang so tief reinzukommen, dass du jetzt aber einfach die folkloristischen Elemente nimmst, sie zeitgenössisch intellektualisierst und damit im Grunde letztlich auch vielleicht scheinbar abwertest oder auch nicht. Oder in so einem Kontext vielleicht aus einem westlichen Blick heraus, das ist gar nicht so einfach, das zu greifen. Aber die grundsätzliche Frage überhaupt, letztlich dann, die auch dahinter steckt, ist, gibt es diese Vorwürfe wirst du konfrontiert mit dieser Frage nach kultureller Aneignung, weil du hast orientalisch, was ich jetzt dann tendenziell diesem U zuordne, und zeitgenössisch, was ich dem E zuordne, bringst du zusammen. Da bist du ja auch nicht die Erste, das, wie gesagt, ist im Zirkus, das ist im Zirkus ja und im Varieté auch durchaus gegeben, also da, wo du herkommst, da kennt man das sowieso. Aber ich frage mich, man macht das dann so, weil das so der persönliche Impuls ist, dann wird man plötzlich mit sowas konfrontiert. Wurdest du mit sowas konfrontiert?
Permanent. Also vielleicht werde ich nicht direkt angegangen. Also natürlich habe ich Gespräche mit Leuten, die dann irgendwie wenn sie dann überhaupt mit mir sprechen oder wir ins Gespräch kommen, auch mal so Sätze sagen, wie hast du mal drüber nachgedacht, dass du dir eine Kultur aneignest und von der lebst du? Mit Fingerzeig. Das ist allerdings schon etwas früher passiert, also nicht so in den letzten Zeiten. Gerade diese Gespräche haben mich ja auch auf den Trichter gesetzt, also den Pott gesetzt. Also das war von frauenbewegter Seite her, Liebling, du machst das ganz wunderbar und alles, was du erzählst, ist ja auch von hehrer Qualität, aber du hast ein Bikini an. Ne? So, also man guckt dir nicht in die Augen, wenn man mit dir ist. So. Und dachte ich, ja, du hast ja recht. Und es war ein Prozess. Wie gesagt, dieser lange Prozess, den ich durch sämtliche Phasen des Showbusiness durchgegangen bin, also von orientalischer Seite genauso wie eben von westlicher Seite. Und dieses nie ganz loswerden, wenn Geld im Spiel war. Immer, ich muss sagen, ich betone auch die Sache mit dem Kaufen. Ja, wenn ich Künstlerin war mit Gage und ich war eingebunden in irgendwelche Programme, dann konnte ich Glück haben und die Menschen, die mich da engagiert haben, wussten, dass ich ein allumfassend reagierend und denkende Künstlerin bin. Und aber aussehe wie eine fleischgewordene Orientalismus-Fantasie. Das eine hat mir Tür und Tor geöffnet. Ich konnte leicht durchgehen. Um zu bleiben, brauchte ich das Erstere. Aber es war sehr anstrengend, immer wieder aufs Neue zu beweisen, dass das so ist. Und dass hinter und unter diesen Pailletten, dieser exotisch anmutenden Musik, eine große Qualität steckt. Und die nicht nur ich diese Qualität vertrete, sondern dass die da ist und ich eine Botschafterin bin. Das habe ich immer versucht zu beweisen, zu halten. Und irgendwann, muss ich sagen, habe ich auch nicht mehr so richtig die Kraft dafür gehabt. Also als dann so in den Anfang 1000, 2000, Jahrtausendwende wurden die Varieté-Programme auch kurzfristig mal nicht mehr, waren nicht mehr so mutig. Es ging ganz viel dann um das Erhalt teurer Etablissements und da mussten die Programme sitzen und man hat angefangen Marketing-Erhebungen, also Markterhebungen zu machen und Publikumsstimmen, welcher Act ist toll und welcher nicht und wen kann man wieder engagieren und lauter, also alle diese Dinge kamen so und das Internet kam dazu, die Websites, Agenturen, die einen nicht mehr direkt ansprachen, sondern allgemeine Angebote, so du kennst das, ja, also es hat sich so verändert und ich musste mich immer mehr darstellen, immer mehr musste ich immer wieder erklären, was ich mache und unterm Schnitt, wie hieß es dann doch, wie siehst du denn aus und wie alt bist du denn? Und mein letztes wirkliches Engagement in Varieté war im GOP 2004 in Hannover, ein Regiestück von Knut Minder. Es war eine tolle Idee, eine Betriebsfeier, so hieß das ganze Ding auch. Und das Konzept war, Betriebsfeier. Ne? Also dann gibt es so Acts, die eben von den Angestellten dementsprechend nicht, also semi bis gar nicht professionell, also unter die Leute gebracht werden, plus so ein paar engagierte Künstler, die in diesem Plot möglichst abgefuckt daherkommen mussten, aber natürlich dann besetzt wurden durch Leute, die wirklich was konnten. Das ist also, da gefragt geworden zu sein, war eine Ehre. Ich habe mir damals noch weiße Strähnen in die Haare geknüppert, damit ich ein bisschen älter aussah. Ich war aber schon 44. Und eine Praktikantin der Hannover Allgemeinen Zeitung mich gesehen und hat dann im Sekretariat nicht locker gelassen, bis die einfach gesagt haben, wie alt ich bin. Alt ich war an der Stelle und dann habe ich eine vernichtende Kritik bekommen. Eine vernichtende Kritik, die letztendlich darauf hinauslief, nach dem Motto ältester Tanz der Welt, warum Gründungsmitglied auf der Bühne und bar jeder erotischen Ausstrahlung. Damit war, ich habe 2 Monate auf der Bühne und jeden Abend den Saal gerockt. Das hatte nichts mit dem tatsächlichen Ding zu tun, aber es war so eine Schiene, wo klar war, ich möchte mich dieser Bewertung nicht mehr stellen. Das geht gar nicht mehr, das hat mit mir nichts zu tun und auch nichts, wo ich mit diesem Tanz ja noch hinwollte. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem ursprünglichen Dings. Schon mein Alter war so eine Andeutung in eine, die meint es ernst. Das ist eine gestandene Frau, die da steht. Die hat gelebt, die hat gelitten, die hat gefeiert. Das sieht man ihrem Gesicht auch an. Das hat man meinem Tanz angemerkt und ich fand, dass das Qualität ist. Aber diese Qualität wurde aufgrund dieser schablonenhaften Sichtweise nicht gespürt und auch nicht in die Waagschale geschmissen. Und also musste ich den Ort wechseln.
Aber ich finde es so interessant, weil ich ja gerade beim orientalischen Tanz immer noch das Gefühl hatte, das ist so eine der wenigen, aber vielleicht ist es auch meine Wahrnehmung, eine der wenigen, den man als Solotanz tatsächlich auch tanzen kann, wenn man älter ist, oder wo ich auch das Gefühl habe, das passiert auch bei Modern Dance und bei Ballett und so, weiß man das ja, da sind dann die Knochen dahin und so, und sicherlich ist auch der orientalische Tanz ein sehr kraftraubender, aber gerade das, vielleicht auch aus dieser folkloristischen Wahrnehmung davon, dass man eben auch so ältere Bauchtänzerinnen so kennt, vielleicht auch aus dem Film und aus dem Fernsehen, bin ich da wirklich so ein bisschen irritiert oder überrascht, dass es da so Angriffe gab, die ja auch so, die man heute vielleicht auch gar nicht mehr so hören würde, ne?
Nee, dazu kommt, ich erinnere mich auch an der Mitternachtsshow in Chamäleon, also mein Haus- und Magen-Leib-Bühne, wo ich getanzt habe im 7., 8. Monat schwanger meiner Tochter. Und da ich auch da schon keinen Bock hatte auf das Sharky-Kostüm, bin ich da mit so Cargo-Hosen, mit meiner alten Strickjacke um die Hüften und ein Oberteil, ja, aber mit einem großen, schwellenden Bauch auf die Bühne gegangen, habe da mein Leben getanzt, wie ich das immer gemacht habe. Es waren Stimmen aus den Frauen, von den Frauen, die mir dann die Kellnerinnen zugetragen haben. Die sagten, das geht doch nicht. So kann die sich da auch nicht hinstellen. Und dann dachte ich, aha, warum denn nicht? Ja, also eigentlich, Leute, irgendjemand sagte mal, es ist ein Fruchtbarkeitstanz. Also mehr Fruchtbarkeit geht jetzt nicht. Also das kriege ich vorher und hinterher nicht mehr hin. Ja? Nein, das war, fand ich unangenehm. Also es war eine unangenehme, private Körperlichkeit. Und dieses Showbusiness bedeutet dann doch, also viel Körper, aber kein privater Körper. Das ist ein gestylter Körper, ein Körper, der in eine bestimmte Norm zu gehören hat. Und ich sage mal, das wäre auch wieder ein Fass ohne Boden, aber die Frauen im Unterhaltungsbusiness, wenn sie nicht lustig sind oder sonst irgendwie, so sind jung. Das sind Körperkünstlerinnen, die teilweise wahnsinnige Fähigkeiten haben und Kraft, die Trapezleute. Himmel, was müssen die trainieren? Und wenn du die anfällst, da bricht dir der Fingernagel ab, ja. So, aber die sehen dann trotzdem aus wie Elfchen. Ja, die machen Elfchen. Ja, und kichern da oben. Und dann, also jetzt werde ich gleich geschlachtet, jetzt kommt so ein Bus voller Trapezfrauen und haut mich tot. Entschuldigung, Leute, nein, das muss nicht immer so sein. Aber so Butter bei der Fische, wann wird man jetzt gut bezahlt? So, ja, oder kommt so überall unter. Himmel hilft, der neue Zirkus macht es möglich, dass es nicht mehr unbedingt immer so ist.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt an das Chamäleon jetzt denke, wo ich auch denke, da wird ein anderes Frauenbild auch mittlerweile in den neuen Shows transportiert. Gott sei Dank.
Nein, hier Chamäleon, wir schon in 90, nein, anderes Frauenbild. Aber ich bin ja von da aus weitergegangen und sobald das nicht mehr der kreative Berliner verrückte Schmelztiegel war, sondern Butter bei der Fische, schön Engagement von bis 3 Shows, 6 Shows am Wochenende, keine Ahnung. Da war schon klar, dass es ein bisschen Mainstream-Geschmack sein musste. Und da war ich einfach mal die Anima. Diese klassische femme fatale Verführungsperson. Und die ist nun mal archetypisch nicht älter als 32.
Was eigentlich schade ist, weil ja, also spreche ich jetzt mal so, weil ich finde ja so reife Frauen und Körperlichkeit, das ist ja ein Tabu. Aber eigentlich ja ein ganz reizvolles auch.
Ja, aber man muss wissen, wo. Ja, also wenn sie nicht die Finger verbrennt, immer die Lust verliert und die Lust dran verliert. Deswegen bin ich ja da weg. Ja, also nicht nochmal so eine Zeitungskritik, so fürs Herz und für die Seele. Und ich hatte einen Dokumentarfilm machen dürfen mit einer griechischen Dokumentarfilmerin, Angelika Antonio. Und der Film war eine Auftragsarbeit dann von Dreisat und Arte und so. Und Angeliki war in Ägypten und hat dort Tänzerinnen porträtiert. Die hat hier in Deutschland mich als roten Faden genommen. Und Tomasz kennt vielleicht auch, der ein Travestie macht und auch ein ganz wunderbarer Bauchtänzer ist. Und den porträtiert und das alles gegenübergestellt. Und dadurch war ich in der orientalischen Tanzwelt bekannter, als ich wusste. Und über die Zusammenarbeit mit einem Berliner Ensemble, die zu meinen Urschleimfrauen gehörten und die sie, also parallel zu mir einen ganz eigenen Weg eingeschlagen haben zusammen. Und die mich wieder eingeladen haben, mit ihnen zusammen zu tanzen. Und die schon ganz mutig voraus sehr moderne Inszenierungen gemacht haben damals. Das Ganze hat mir einen Re-Einstieg in die Bauchtanzwelt beschert. Und als ich da so 2000 so aufschlug und dann auch sehr schnell zur Workshopfrau wurde und gefragt wurde, mit einer großen Erfahrung, großes Repertoire, spektakulärer Tanzstil. Klar, ja, aber dahinter war immer die Frage, also was kannst, also habe ich mich schnell als Lehrerin gefragt, was kann ich denn wirklich vermitteln? Kann ich denn jetzt immer vorturnen, was ich kann, bis ich das nicht mehr kann, was ich gerne vorturnen möchte? Oder steht da mehr dahinter? Und natürlich, also es waren unglaublich viele Dinge, die ich zu vermitteln hatte, die ich erfahren hatte und die gar nicht da, und worum es mir sehr schnell nicht mehr ging, waren meine Tanzfertigkeiten anderen Leuten beizubringen. So, sondern einen Kern, eine Idee, ein Selbstbewusstsein, ein künstlerischer Ansatz, eine neue Freiheit im Denken, ein Zurückkommen in eine Fragestellung, also warum tanze ich wie, ja, wo ist der Kern des Ganzen? Und dieser Kern, um den ich immer noch ringe und den ich immer noch suche, aber den ich auch und diese Suche auch mit anderen Kollegen teilen, die ich sehr schätze, kommt erstmal hin zu einem Grundrepertoire und dann tatsächlich das Mittel der Improvisation. Wir sind im Showbusiness immer mehr in eine Form gegangen und das bedeutete Wiederholbarkeit in der Qualität und im Effekt und in der Darstellung. Und das bedeutete Choreografie. Choreografie im Sinne von einmal immer. Mhm. Und dieses einmal immer birgt sofort die Gefahr der Schablone in der Wiederholung, dass es sich tot tanzt, dass es in der vielleicht Übernahme von fremden Bewegungsabläufen auch gleich gar nicht erst zu einem eigenen Tanz wird, wenn man sich anfängt vielleicht darin zu genügen, ganze Pakete zu kaufen, um die dann irgendwann irgendwo zu zeigen bei irgendeiner Gelegenheit. Und diese Hülsen immer leerer werden. Es wird immer mehr trainiert, es wird immer mehr Ehrgeiz kommt da rein und die Aussage und dahinter diese künstlerische Idee auch der Verletzlichkeit, ja, die man braucht, um sich so diesem, was ich geschildert habe, dieses, ich stelle mich komplett zur Verfügung mit dem, was ich kann, das tut man nicht, wenn man Angst hat zu verlieren oder was falsch zu machen.
Aber ist diese Choreografie, ist das nicht improvisierte, nicht gleichzeitig auch irgendwie ein Schutz? Also ich bin da gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen glaube ich nämlich natürlich, dass wenn ich etwas choreografiere und nachtanze, was dann passiert, ist natürlich, dass ich bewertet werden kann in der Vergleichbarkeit. Ne? Ja. So, man wird automatisch vergleichbar. Der Reiz von dem, wie ich mir das jetzt vorstelle, was du erzählst, ist natürlich, dass man auch sich nur an seinen eigenen Fähigkeiten messen kann und im Grunde dann wir wieder an diesem Thema Authentizität sind, aber gar nicht Authentizität im Sinne von Folklore und Tanz, sondern was hat das alles mit mir zu tun und wo ist mein Körper und wie schaffe ich das im Grunde, mich selber auszudrücken in Tanz?
Genau. Und da, abgesehen davon, dass ich denke, dass der Kern des orientalischen Tanzes tatsächlich die Improvisation ist, einfach weil ich mal davon ausgehe, dass der Kern der arabischen oder der Musik aus diesen Regionen ursprünglich improvisiert ist. Also es gibt sehr, das heißt nicht beliebig, sondern es bedeutet eine große Musikalität der Ausführenden, es bedeutet ein sehr enges Zusammenspiel und auch eine klare musikalische Strukturen, auf denen sich verabredet wird. Es gibt ein tonales, Stimmungsgerüst zum Beispiel, das auf den Makamat beruht, das sind Tonfolgen, die bestimmte Stimmungen haben, die haben alle Namen und wer sich damit auskennt, weiß, wenn also so eine Skala angespielt wird, beispielsweise mit der Bambusflöte oder mit der Ut, der Laute, dann wissen die anderen Musiker, um was es geht und stimmen sich mit ein. Und Singende wissen dann Bescheid, um was für eine Improvisationsstruktur sich das jetzt handelt. Und auch Tanzende würden dann wissen, was sie tun, welche Bewegungen zu welchen Instrumenten, zu welchen Stimmungen passen. Also das ist ein sehr, sehr, sehr enges, sehr komplexes System. Und Improvisation in der Darstellung ist, sage ich mal, nicht frei und schafft deswegen Freiraum. Es sind Verabredungen, die getroffen werden, es sind Rahmensetzungen, die gesetzt werden, und ich versuche mit den Frauen und auch selbst, also in der Improvisation als Tanzmittel und Tanzvermittlung, erstmal einen wertfreien und tiefer gehenden Körperzugang zu finden. Das ist das Erste. Also das ist eine gesteigerte Wahrnehmung, Körperwahrnehmung. Daraus entsteht ein grundsätzlicherer Angehen an Bewegungsstrukturen, die dann auch zum Repertoire werden und wiederholbar werden. Aber das rappelt sich so von unten auf. Mhm. Ne? Dachte ich, wo stehe ich, fühle ich, welchen Impuls bekomme ich, was, ja, welche Verschiebung, die sich durch den Körper zieht, erzeugt welche Bewegung und damit auch eine bewusste Bewegungsqualität. Das macht Bewegung einsetzbar als eigene Sprache. Das bedeutet, Tänzer bekommen über Improvisation ein anderes Handlungsspektrum. Und das lässt nicht das Üben vorweg. Ja? Also das, wenn wir jetzt sagen, wir machen Montagentanz aus der oder der Region oder der Stilistik, dann sind das Sprachen, die bestimmte Vokabeln haben und die benutzen wir auch so. Die werden nicht permanent durcheinander gewürfelt oder so, sondern die benutzen wir auch so. Aber dann geht es um den Prozess, diese Bewegung erstmal zu erfahren. Mhm. Das beinhaltet, dass alle Körper willkommen sind, weil jeder Körper dann zu einem eigenen Erfahrungsmodus wird und in der Diversität der vielen Tanzenden und der vielen Körper- und Körpererfahrungen einfach schon eine große Diversität möglich ist. Und das ist für mich schon kein Kerngedanke des Miteinandertanzens im sozialen Tanz auch.
Ja. Ist denn das für dich auch ein Safe Space? Diese Werkstattklasse, die du hast?
Ja, also im Prozess auf jeden Fall. Ja, also die Frauen, die da mitmachen, Frauen, Männer, Tanzende, die treten also einen von mir geleiteten Schutzraum ein. Ja, es geht darum, eine Klasse verschiedener Menschen zusammenzubringen, dass sie sich wirklich fallen lassen können, dass sie den anderen vertrauen, sich selbst vertrauen lernen. Und das geht nur durch Struktur. Diese Improvisationen sind, diese Arbeit ist sehr strukturiert, das, was ich mache. Ich weiß genau meistens, wo ich hin will. Und wenn ich Prozessräume habe, dann weiß ich auch, in welchem Rahmen diese Prozesse stattfinden. Ja, das braucht es, es braucht diese Führung. Ne? Mhm. Und alles, was da entsteht, also mit der Themensetzung der Idee jetzt hier mit Lila Trance, war es zum Beispiel die Frage, Trance, Tanz, erstmal, was ist das, was macht das aus, was sind das für Erfahrungen mentaler wie psychischer, physischer Natur, sondern auch wo kommt auch ansonsten Trance vor im Alltag? Was ist Alltagstrance? Ja, was bringt dich dazu, ganz abzutauchen und ganz präsent zu sein? Und und dadurch entstehen Bilder. Mhm. Und diese Bilder bekommen eine Dramaturgie. Die Bilder bauen aufeinander auf und die sind in diesen Bildern gibt es Strukturen, die dramaturgisch festgelegt sind. Spielfelder, Verabredungsfelder, die nach einem Wenn-Dann-Prinzip funktionieren. Plötzlich kommt auch mal Choreografisches, also so Sequenzen, wo alle mit einem Schlag zusammenkommen und dann in einem Atem was Ähnliches tun. Das können vorverabredete Bewegungsstrukturen sein oder wieder nur eine Impro-Idee. Ne, nach der dann aber strikt gehandelt wird. Und das gibt die Sicherheit, vor ein Publikum und auch vor eine Bewertung zu treten. Mhm. Weil es eben nicht beliebig ist und weil nicht das Individuum freigelassen wird, nach dem Motto, sieh zu, woher du deine Muse bekommst. Wir fühlen uns alle gut, aber es könnte auch ganz schief gehen. Könnte man auch machen, wäre interessant für Ausführende wie Publikum. Aber in diesem Fall ist sehr viel Sicherheit da. Auch in der ästhetischen Wirkung oder auch in der Botschaft, weil das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch was teilen. Und ich denke, diese Arbeitsweise ist sehr frei, sie ist sehr prozesshaft, sie ist aber auch sehr linear und sie ist schützend.
Und warum entscheiden sich Leute, du sagst ja, dass auch Männer mal dabei sind, aber ich habe jetzt fast oder eigentlich ausschließlich Frauen gesehen.
Männer sind eingeladen.
Ah, okay.
Ja. Ja, also was heißt Männer, Frauen? Das sind, also letztendlich würde ich wirklich gerne Werkstätten geben, die Menschen betreffen. Hm. Jedweder Couleur. Es hat sich als ein weiblicher Raum herauskristallisiert. Das mag auch einfach daran liegen, dass ich eine Frau bin.
Und warum entscheiden sich, ich habe eher das Gefühl, das hat auch damit zu tun, dass dieser orientalische Tanz so unglaublich, bis auf diese Ausnahmen, die man auch jetzt dann auch kennt, wo man auch Männer mal Bauchtanzen sieht, aber ich habe so das Gefühl, dass zumindest in unserer Prägung, in unserer Fantasie, der orientalische Tanz weiblich besetzt ist, die orientalische Musik eher männlich besetzt. Vielleicht nicht im Gesang, aber an den Instrumenten.
Naja,
weites Feld.
Sagen wir mal so die Hierarchien. Ne?
Ja.
Also es gab sicherlich Zeiten, wo nicht nur Männer die Musikinstrumente gespielt haben, sondern ich denke, dass es durchaus Zeiten gab, wo das mehr die Frauen getan haben, vielleicht in den gebildeten Häusern. Ja, so, und es führt zu weit. Also es gibt viele Bücher über diese ganzen Entwicklungen. Aber hier würde ich sagen, sprechen wir von der Hierarchie. Und die Ausführenden natürlich, und der orientalische Tanz hat sich in unserer Freizeittanzwelt, Angebotwelt, als ein weiblicher, auch von vielleicht emanzipatorischen Grundgedanken geprägtes, in den 80er Jahren entwickeltes Angebot so manifestiert. Aber tatsächlich sind in den Ursprungsländern durchaus Männer dabei. Auch weil in der Historie dieses Tanzes Unterhaltungskünstlerinnen nicht immer durften oder nur an sehr speziellen Plätzen. Aber das Bedürfnis nach dieser Unterhaltungsform durchaus blieb. Und dann haben Männer diese Rollen übernommen. Es ist auch eine Möglichkeit gewesen für Transpersonen oder für homosexuelle Männer einen Rahmen zu finden, wenn sie eh schon völlig neben der Gesellschaft standen, wenigstens eine Kunstform auszuüben, die ihnen das in einem gewissen Rahmen ermöglichte. Ne? Also noch heute ist es so, dass es auch Männer gibt, die tanzen und die durchaus um Leib und Leben fürchten müssen. Es gibt auch welche, die darin große Freiheit erfahren und auch akzeptiert werden. Also es ist überhaupt nicht so. Und ich finde, die Tanzsprache an sich ist großartig für alle. Mhm. Ja, wenn man sich löst von diesen kulturellen, religiösen, sozialen Beschränkungen. Also und ich persönlich versuche mich jetzt mit meinen luftigen 62 Jahren, also wirklich, und die Frauen oder Menschen, die dann zu mir kommen, mitzunehmen in auf eine Reise, die versucht, diesen Kern dieser Tanzbotschaft zu erfahren und in eine Form zu bringen, die also diese Grenzen auflöst. Also weil ich versuche, also demütig zu bleiben vor den Ursprungsländern und von dem, was von da kommt. Ganz, ganz viel Ballast an Übergriffigen in jedweder Richtung wegzulassen und direkt an das ranzugehen, was ich noch brennend fühle, wenn ich daran denke, wie es war, also auf der Bühne zu stehen. Nämlich einfach nur da sein, teilen mit Musiken, ohne Musik, ja, aus einer Körpersprache heraus, die unendlich vielfältig ist im kleinsten Detail, wirklich filigran, sophisticated, zart, kultiviert, deftig, hocherotisch und wunderbar auch zu erklären und zu ergänzen, auch mit anderen Dingen. Aber ich tanze eben bewusst kein Ballett. Mhm. Aber ich weiß, was ein Tondu ist.
Naja, das hast du ja schon erzählt, dass es ein Wissen bedarf, glaube ich, also um lehren zu können, aber ich glaube tatsächlich auch, um auf den Kern oder auf den Kern von etwas überhaupt stoßen zu können, braucht es ja auch ein Wissen drumherum. Deshalb so würde ich das jetzt mal so zusammenfassen, dass diese, dass im Grunde die Interpretation von Folklore in einem modernen Sinne nur funktionieren kann, wenn man im gewissen Sinne auch dem doch dann einen gewissen, also das selber auch nährt, inhaltlich nährt, damit man verstehen kann, was man dort eigentlich macht und damit es nicht nur so ein Rumgeschlacker ist.
Ja, also du hast gefragt, ob ich so Ressentiments begegnet bin, so auch aus der zeitgenössischen Seite oder gerade eben dieser Finger kommt mit dem, Kunstkolonialismus oder der Aneignung von Fremden. Oh ja, ich merke, also es gibt einfach wirklich schwer erklärbare, dissonante Betrachtungsweise auf diesen Tanz, der sich hier im Westen nun seit langer, langer Zeit bewegt, entwickelt hat und auch nicht mehr so einfach wegzukicken ist. Also mit dem Ding, das ist jetzt alles Kolonialismus, alles Pillepalle. Dafür ist das schon zu lange da und es haben sich wirklich viele Menschen damit beschäftigt, also komplett von Grönland bis. Ja, man kann diesen Frauen und Männern und allem dazwischen nicht allen vorwerfen lapidar, dass sie Aneigner sind. Aber was stimmt, ist, dass dadurch, dass es ein eigener Markt geworden ist, wir wieder marktwirtschaftlichen Dingen anheimfallen und dann sagt eine Amerikanerin mal, Belly Dance Scene is a big souk. Und yes, it is. Ja, also die Workshop-Angebote schlagen sich tot. Es gab große Festivals vor Corona, Himmel hilf. Ja, also mit unendlich vielen Anbietern, Kostüm und Bedarf und Zeug und es entwickeln sich immer neue Derivate, die wieder neues Kostüm und neues Styling und neue Workshops brauchen und so befruchtet sich das alles irgendwie im Kreis selbst. Da nehmen auch Festivals dann auch in Ägypten keine Ausnahme, die dann ja auch westliche Leute beherbergen und denen auch geben, was sie brauchen. Und da kann man auch nicht nur, und auch sogar das kann man nicht nur über einen Kamm scheren und sagen, alles Mist. Ja, weil das hat auch immer einen authentischen und wahren und echten Kern. Also der schwingt immer mit, sonst würde sich das Ganze, diese ganze Blase ja nicht so lange halten. Und ich versuche einfach, das zu finden, was das zusammenhält. Und, aber ich bin Ostfriesin. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, ich bin echt eine Dern. Ich habe eine exotische, ein bisschen neben der Gesellschaft laufende Karriere hinter mir, aber I'm not native. Und ich habe festgestellt, dass in der zeitgenössischen Welt ich, glaube ich, wirklich eine ägyptische Familie vorweiden müsste, um ernst genommen zu werden. Ich arbeite seit jetzt mittlerweile 6 Jahren im Sommer immer wieder als Gastdozentin im Tanzfestival in Bielefeld. Ich bin dort reingerutscht über eine Empfehlung vom Tanzhaus NRW. Der künstlerische Leiter hat dort das Dance Art, die haben auch Tanzausbildung, das hatte ich, ein wunderbarer Künstler und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass der mich immer wieder einlädt, weil er meine Arbeit mag. Weil er mag, wie ich auf einer höchst diversen, also eigentlich müsste man das schon anders ausschreiben als Contemporary Oriental, ich weiß nicht, also wer da alles zu mir kommt. Und mit denen tanze ich basisorientalisch und habe immer eine Idee mit denen entwickelt für eine schöne Präsentation mit immer anderem Vorzeichen. Und wir teilen da viel im Prozess und wir teilen dann auch mit, wenn wir in das obligatorische große Showing gehen. Aber das ist eine Mini-Klasse. Ich kriege da nicht mehr als 10, 12 Leute rein. Und im Gegensatz zu den Urban Styles, wo 40 ja, und Ballett und sonst wie was. Und dann gibt es immer so eine Diskrepanz zwischen dem Kulturhaus, zwischen dem Kulturbüro, Behörde, Dingsbums, Senat und der künstlerischen Leitung. Weil die hätten schon gerne, dass ich da viele Leute reinbringe. Jetzt haben sie es so gelöst, dass ich bleiben darf und dann so mein Zeug mache, auf das gestanden wird, künstlerisch so, aber auch noch eine Kollegin gefragt wurde, die jetzt so richtig und so wurde es mir verkauft, richtigen Bauchtanz macht. Und das ist dann der Showtanz auch. Und da kommen dann auch die Glitzerkostüme auf die Bühne und so. Das mussten die machen, weil die dachten, das ist dann kommerzieller. Also man bewegt sich immer dann auch in dieser, ja, also, ne, also gibt dem Affen Zucker, was muss ich tun, um kommerziell zu bleiben? Und was wäre dann Kunst? Und gefördert werde ich aber nicht. Und das liegt daran, dass, das habe ich ein paar Mal versucht, und dann kam immer so dieses, ja, aber Sie sind ja nun keine Ägypterin oder haben Sie da zumindest lange gelebt. Das müsste dann so abfärben. Dann war ich beim Zirkus, das ist dann auch eine U und E, also meine langjährige Erfahrung als Künstlerin dort ist so, Na, wenn ich dann sage, ja, aber mit neuem Zirkus kenne ich mich durchaus wohl auch aus, ja, dann schon ein bisschen besser, ja, aber eigentlich nein, eigentlich müsste ich Marokkanerin sein, weil dann würde ich mit einem feministisch selbstbefreiten, kritischen Blick auf kolonialistische Grundstrukturen diesen Tanz als persönliche und multikulturelle Befreiung innerhalb eines bestimmten Kontextes verkaufen können oder auch natürlich so sehen, hochintellektuell. Und dann hätte ich eine Chance. Ach, ein Buch müsste ich wahrscheinlich auch noch darüber schreiben. Ansonsten bleibe ich irgendwie an Anja Maria Smith genannt, Raxan, komischer, exotischer Name. Und irgendwie war die Bauchtänzerin im Zirkus und jetzt macht die so zeitgenössisch. Da muss ich leider mit einem gewissen Ton der Bitterkeit. Aber Frage ist, muss ich anerkannt werden oder reicht es, wenn ich zum Beispiel bei euch in der Wabe ins Rund darf und Leute kommen und sich das ansehen, was dann 12 Frauen so im halben Jahr miteinander gewoben haben? Kleine Fische vielleicht.
Ja, aber das ist ja in der ganzen Förderpolitik grundsätzlich so ein bisschen das Problem, dass das Dazwischenschwimmen ganz schwierig ist. Und wenn man, genau, also wenn man nicht bestimmte Faktoren erfüllt, fällt man einfach durch viele Raster. Und was du über Anerkanntsein sagst, da wäre halt höchstens für mich noch die Frage, ob das die Art von Anerkennung ist, die man halt braucht. Auf der einen Seite denke ich, ist es immer schön, wenn man natürlich noch Förderung und Unterstützung bekommt, um seine Sachen halt auch zu machen. Auf der anderen Seite habe ich dich aber so jetzt in diesem ganzen Gespräch auch so erlebt, dass es dir durchaus eben ja eher auch darum geht, dass du, dass es darum geht, den Leuten was zu zeigen, also zum einen den beizubringen und zum anderen natürlich auch, wenn man selber auf der Bühne steht, etwas zu vermitteln ins Publikum hinein, wo ich mir vorstellen kann, dass man daraus ja, blöderweise wird man davon vielleicht nicht satt, aber es ist ja auch eine Art von Anerkennung und dieser dir zugedachte Name, Grande Dame des orientalisch-zeitgenössischen Tanzes, kommt ja nicht von irgendwo her, oder?
Nein, das kommt tatsächlich aus einem Artikel, der vor 10 Jahren schon in der Tanz Oriental, damals gab es noch, ich glaube, 4 Printmagazine in der Szene, die sind jetzt alle weg. Aber das wurde mal über mich geschrieben und das habe ich als einen großen Orden empfunden, weil das dieses Magazin von Leuten rausgegeben worden, die sehr kritisch gedacht und geguckt haben auch. Und letztendlich ist es genau, wie du sagst, also ich komme vom Zirkus. Und wenn man eine Sache liebt, die man tut, dann tut man, dann, wie wurde gesagt, es reicht dann auch für das Heu, für die Elefanten zu spielen. Mhm. Es ist auch so, dass ich in Restaurants getanzt habe für 2 Menschen. Eine große Herausforderung, dass die nicht schamerfüllt nach Hause gehen, sondern erfüllt und freudig. Und dass es letztendlich genau darum geht. Und ich habe fest und ich weiß, dass ich, wenn ich bei diesen Leisten bleibe als Tänzerin, dann ist dieses ganze Eitle drumherum, ja, nicht wirklich wichtig, weil es ernährt mich trotzdem. Also das habe ich gemerkt. Ich tanze jetzt seit fucking 37 Jahren. Und es gab unglaublich viele Höhen und Tiefen. Und die letzten 2 Jahre, das können alle Künstler, Menschen und überhaupt die ganzen Menschen auf der Welt mir beipflichten, waren tiefe Täler. Und wenn ich jetzt den Finger raushalte und da weht auch noch ein ganz kalter Wind aus der Ukraine. Kunst bleibt bestehen. Dann, wenn die Botschaft stimmt, und diese Botschaft ist Freude, Zugewandtheit, eigene Horizonte verschieben und dann gleich die von anderen mit. Und die Frauen, die mich begleiten auf diesen, auf so, die denken ähnlich oder die kommen deswegen, um so denken zu lernen. Die nehmen viel in ihren Alltag mit. So sollte Tanz sein, nährend, unterstützend, auch sozial unterstützend. Alle 9 Frauen, die am 12. März hier auf der Bühne stehen, haben höchst gesellschaftsrelevante Berufe in leitenden Positionen oder selbstständig, die sehr, sehr, sehr viel mit sehr viel persönlichen Einsatz zeigen, von morgens bis abends. Und die kommen teilweise 800 Kilometer nach Berlin gefahren, um am Wochenende so eine Klasse mitzumachen, um gestärkt wieder nach Hause zu gehen. Und das ist für mich eine Kern, also die Grundaufgabe auch des orientalischen Tanzes, weil ich habe es immer so gesehen, als ich kann mich füttern die ganze Zeit, aber wenn es letztendlich geht es darum, alles, was gekommen ist, wieder zu geben, in einen Kreislauf zu senden. Und das ist die Idee des Tarab. Und wenn dieser Kreislauf stimmt und ein bisschen Gewitztheit und so dazukommt, dann gibt es auch Geld. Und ich bin zu sehr Freelancer, als dass ich so richtig, richtig Bock habe, mich ein Jahr lang um einen Förderantrag zu kümmern. Mhm. Ich mag nicht so richtig. Ja, ich habe mal Tanzzeit in Schulen gemacht. Da hat mich eine Kollegin, die bei der AWO in Kiel arbeitet, gefragt, ob ich ein Tanztheaterprojekt mache, ein längeres mit bulgarischen Roma-Kids. Das habe ich gemacht. Meine Haare sind nicht von ungefähr grau. Aber schlimm war auch das Warten, ob das überhaupt funktioniert, ob dieser Antrag überhaupt stattgegeben wird. Ich glaube, es waren 7 Monate und freigehaltene Termine in einem Freiberuflerkalender von 8 Stück oder so. Es war grauenhaft, das ist existenzgefährdend, zu sagen, ich mache so ein Projekt. Ja, und dann haben wir das durchgeführt und wir haben sogar einen Kulturpreis gekriegt der Stadt Kiel dafür. Yes! Und trotzdem kam irgendein Ballettlehrer daher in der Jury, der gesagt hat, ja, aber die Jugendlichen, die sind noch nicht so richtig zur Kunst geführt worden. Ich meine, bitte, die haben 35 Minuten alleine auf der Bühne gestanden, zu 8. In ich weiß nicht wie viel Bildern und Dingen, ja, und die haben wir haben buchstäblich die Eltern einsperren müssen, damit die Kinder rechtzeitig zur Probe kommen, weil die Eltern gesagt haben, nee, heute nicht. So, ja, das war so viel Arbeit. Und dann sagt er, nicht zur Kunst geführt. Was meinte der damit? Dass die so richtig schön Ballett tanzen in der einen Szene? Wieso? Also ja, es reicht so, kurz mal die Arme hochzuheben und sagen, das ist eine erste Position. Muss reichen. Es ging um andere Dinge. Ja, der selber hat dann übrigens, glaube ich, ein Tanztheater mit denen gemacht, ein Dschungelbuch. Und da habe ich gefragt, was haben denn die Kids gemacht da? Ja, die haben so Tierkostüme angekriegt. Also, wir reden jetzt von niederschwelliger Kunstvermittlung. Mhm. Ich bin Freelancer. Und ich bin eigentlich ganz froh über die Art und Weise, selbstbestimmt in diesen Zirkeln, in denen ich mich bewege, zu arbeiten. Und wer gucken kommt, kommt gucken. Und wir zeigen das, woran uns wirklich am Herzen liegt. Und es ist mit aller Demut und sehr, sehr, sehr professioneller Haltung erarbeitet worden. Aber es gehen alle am Ende mit Freude raus. Das ist das, was ich machen möchte.
Dann wünsche ich dir dafür Glück, dass du das auch viele, viele Jahre noch machen kannst. Das ist ja auch ein Vorteil und Nachteil vom Freelancer sein, dass man das machen kann, bis man umfällt, ja, solange der Körper halt noch mitmacht. Aber dafür wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg und möchte mich sehr herzlich für das sehr umfassende Gespräch bedanken. Ich glaube, du hast die Länge einer meiner Podcast-Folgen auf jeden Fall gesprengt. So einen langen Podcast hatten wir noch nie, aber ich freue mich sehr über dieses sehr interessante Gespräch und dass ich dich dadurch auch ein bisschen besser kennenlernen konnte. Vielen Dank.
Vielen Dank, lieber Marc. Vielen Dank.
Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.